herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute machen wir einen Deep Dive. Und zwar, es geht um das Thema sexuelle Belästigung, sexuelle Übergriffe und das vor allem im Arbeitskontext. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist und ihre Geschichte mit mir und euch teilen mag. Julia ist hier zu Gast und zu Gast ist auch noch die Geschäftsführerin der Gleichbehandlungsanwaltschaft der Steiermark, Susanne Brisching. Hallo Susanne.
Hallo.
Hallo Julia.
Hallo.
Julia, jetzt sexuelle Belästigung, hat man so das Gefühl, ja, gibt es denn das überhaupt noch und sind wir nicht schon over? Und möglicherweise kannst du mit deiner Geschichte ein bisschen was beitragen dazu, wie sich das eigentlich immer noch äußert, wie man das merkt. Du hast einen technischen Beruf erlernt, also einen MINT-Beruf, wenn man so möchte. Und vielleicht kannst du uns mitnehmen, was hast du dort erlebt?
Also ja, sexuelle Belästigung gibt es noch. und zwar kann ich eigentlich sehr viele Dinge erzählen, vor allem von meinem Lehrberuf oder damals in der Lehrzeit waren wir eben zwei junge Frauen im Lehrjahr, wobei ich sagen muss, dass es halt so im Lehrjahr nie wirklich, also in dem Lehrjahr mit den anderen Lehrlingen nie irgendwas passiert ist oder nie irgendwas gegeben hat, sondern eher firmenintern, weil man hat in der Firma so unterschiedliche quasi Praktika absolvieren müssen und da waren wir in unterschiedlichen Bereichen, einmal in der Lackiererei, einmal in der Spenglerei und so weiter. Ja, was würde mir da jetzt genau einfallen?
Na, vielleicht kannst du dich an eine Situation erinnern, wo dir zum ersten Mal aufgefallen ist, dass das möglicherweise nicht ganz normal ist, wie man mit dir umgeht.
Also eine Situation von einer firmeninternen Feier, also firmeninterne Feier in dem Sinn, dass sie halt wirklich in der Firma war und jetzt nicht nur halt, also jetzt in einem Lokal oder so außerhalb der Firma, sondern in der Firma. Das war so nach Dienstschluss und da haben wir uns halt alle in Privatkleidung gekleidet und ich habe ein sehr enges, graues Strickkleid getragen damals und ein ehemaliger Arbeitskollege schaut mich ganz komisch an, so von oben bis unten und mustert mich voll und meint so, ja, hey, du hast ja doch Brüste. Zur Arbeitskleidung ist halt so, sind so weit geschnittene Arbeitsmonturen gewesen und ja, sieht man, ist halt jetzt nicht sehr figurbetont oder, wobei das jetzt nicht, wie soll ich sagen, ausschlaggebend für irgendwas ist, ob das jetzt figurbetont ist oder nicht, sondern es ist halt einfach ganz normale Arbeitskleidung und das andere ist halt Privatkleidung und ja.
Und wie ist der, also du hast das bis heute gemerkt, was der da gesagt hat und wie hast du reagiert oder konntest du reagieren?
Ja, es war ein bisschen schwierig, weil zu dem Zeitpunkt, das, also die Lehrzeit war bei mir zwischen 17 und 20 und in dem Alter, vor allem in einem sehr männerdominierten Beruf, lernt man dieses, na, jetzt sag halt nix und das ist doch normal und stell dich halt nicht so an und wenn du irgendwas erreichen willst, dann musst du es halt aushalten. Und nein, ich finde, man muss das nicht aushalten, weil, also ich habe nichts sagen können in dem Moment, weil ich war einfach eine sehr junge Frau und war, es hat mich sehr verunsichert, aber ich habe auch nichts sagen können in dem Moment dazu, weil ich gar nicht gewusst habe, was ich dazu sagen soll, weil ich auch wahrscheinlich diese, also Lebenserfahrung auch noch nicht gehabt habe oder mich auch nicht getraut hätte, irgendwas dagegen zu sagen, weil das nicht nur Arbeitskollege war, sondern halt eher schon eher so eine Vorgesetztenfunktion gehabt hat, als Abteilungsleiter von einer Lackiererei dort. Und natürlich sagt man da halt nichts, weil man doch irgendwie versucht, weiterzukommen in seinem Beruf. Und gerade für Frauen ist es, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, es ist halt doch schon ein bisschen her, aber ich denke, dass es jetzt auch noch so ist, sehr schwer, gerade in diesen Bereichen, ohne, also man braucht halt immer so ein bisschen mehr Aufwand, um Dinge erreichen zu können in gewissen Bereichen oder in gewissen Berufen, kommt mir vor.
Julia, was war denn ausschlaggebend, dass du dann dahergekommen bist, also zur Gleichbehandlungsanwaltschaft? Das kann ja nicht wahrscheinlich nur an dieser einen Aussage gelegen sein.
Na, das war nicht nur diese eine Aussage. Also ich war ja dann in unterschiedlichen Unternehmen. Das war nicht nur diese Firma, sondern es war dann eben eine andere Firma, wo er nur als Lackiererin tätig war. Wo dann halt so Kommentare kommen sind wie, ja, für das, dass du eine Frau bist, machst du das eh gut. So, was soll das heißen, für das, dass ich eine Frau bin, mache ich das eh gut, weil ich weiß einfach, dass ich einen guten Job gemacht habe. Und ich habe sehr oft gemerkt, dass sehr viel Ablehnung da war, wenn weibliche Kolleginnen irgendwie kommen sind.
Und warum bist du dann zur Gleichbehandlungsanwaltschaft gegangen? Oder warum hast du doch, das ist vielleicht eine Adresse für dich?
Weil es in anderen Unternehmen einfach sexuelle Übergriffe gab und ich mich dann einfach nimmer rausgesehen habe, weil ich halt dort gegangen bin und für mich halt beruflich auch sehr viel im Spiel gestanden ist dadurch, weil ich mal einfach einen neuen Job suchen habe müssen. Und ich gesagt habe, okay, na, so geht das nicht mehr. Da mache ich einfach nicht mehr mit. Und dann bin ich eben durch meine beste Freundin auf die Gleichbehandlungsanwaltschaft gekommen und habe am nächsten Tag dann gleich angerufen und habe dann auch sehr schnell mit der Susanne eben einen Termin gekriegt, dass dann haben wir uns zusammengesetzt, haben das alles einfach aufgearbeitet, was passiert ist. Und ja, so bin ich zur Gleichbehandlungsanwaltschaft gekommen.
Ich glaube, jeder wird verstehen, dass das wahrscheinlich schwer ist, sich da nochmal hinzuerinnern und hinzufühlen zu so Situationen, die einen verletzt haben in Würde und vielleicht auch körperlich. Aber kannst du es trotzdem versuchen, das zu beschreiben?
Also ich muss sagen, dass mir gewisse Dinge in dem Moment dann oft gar nicht so bewusst waren. Erst als ich es halt einer Kollegin erzählt habe und dann auch meiner besten Freundin, was passiert ist und es dann im Nachhinein halt einfach wirklich kein schönes Gefühl war oder sehr schwierig war, weil ich halt mit diesem Kollegen halt immer arbeiten habe müssen und ich teilweise schon auch Angst gehabt habe vor dem Kollegen, weil ich ja doch jetzt nicht so groß bin und irgendwie als ein Mann kann eine Frau halt schnell mal ein bisschen überwältigen, körperlich, und das ist einfach kein gutes Gefühl und es hat mir dann einfach auch kein gutes Gefühl mehr gegeben, mit ihm zu arbeiten, und weil es einfach körperliche Übergriffe auch gab und eben die ein oder anderen Kommentare.
Ohne dich jetzt quälen zu wollen, aber damit man irgendwie ein Bild hat, was du da erlebt hast?
Ja, das waren Dinge, die eben, dass er mich halt einfach ungefragt angegriffen hat und ja. Genau.
Und es war zumindest so weit dein eigenes Alarmsignal, dass du gewusst hast, du möchtest, du kannst dort nicht mehr arbeiten und, genau. Und das war falsch. Also genau. Das hast du schon gemerkt, dass das jetzt ja. Mehr ist als nur Du hast ja doch Brüste.
Genau, genau. Mhm. Ja.
Susanne, wie die Julia zu dir gekommen ist, hat dich diese Geschichte, diese Erlebnisse, haben dich die überrascht? Wir haben also, können sich vielleicht einige noch erinnern, es gab das große MeToo-Erwachen, wo man sich gedacht hat, und jetzt ist weltweit das endlich angekommen, dass man Frauen gerade in einer Machtposition, das ist ja mit in dem Moment, wo es ein Vorgesetzter ist, immer, dass man das eigentlich nicht nur nicht macht, sondern dass es eben auch Konsequenzen hat. Wie hast du reagiert, wie die Julia?
Ja, also ich muss sagen, dass es eigentlich traurig ist, dass mich die Schilderungen nicht überrascht haben. Ich arbeite in der Gleichbehandlungsanwaltschaft seit 25 Jahren als Gleichbehandlungsanwältin und sexuelle Belästigung ist im Ranking in Bezug auf die Anfragen, die zu uns kommen, einfach nur immer an erster Stelle. Das heißt, es hat sich in den letzten 25 Jahren nicht verändert. Die Anzahl steigt. Und das, was uns KlientInnen erzählen, sind auch immer wieder leider Gottes sehr ähnliche Erlebnisse. Und das, was die Julia da erzählt, also körperliche Übergriffe, Bezugnahme auf körperliches Erscheinungsbild, auf die Brüste, auf das Gesäß, auch auf Kleidung, Komplimente sind leider Gottes häufiger an der Tagesordnung, als wir vermuten.
Und so ein Fall, wie jetzt Julia auch erzählt hat, also dass man eben auch in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis ist, weil man eben eine Mitarbeiterin ist und einerseits, Julia, was du ja gesagt hast, das muss man einfach aushalten und man will ja trotzdem weiterkommen. Ist das die Mehrzahl der Fälle, die bei euch aufschlagen, dass es eben nicht nur dieses Mann-Frau-Verhältnis, sondern auch dieses Machtungleichgewicht gibt?
Also sexuelle Belästigung an sich ist ein Machtinstrument. Das Macht kann man auf viele Arten ausüben, aber gerade in Bezug auf Frauen ist sexuelle Belästigung einfach sehr stark vertreten. Und sexuelle Belästigung passiert aber leider Gottes nicht nur in einem Ober- und Unterverhältnis, sondern auch zwischen KollegInnen. Es passiert auch bei KundInnen, es passiert bei LieferantInnen. Das heißt, alle Menschen, mit denen wir im Arbeitskontext zu tun haben und die uns möglicherweise sexuell belästigen, werden auch tatsächlich haftbar und schadenersatzpflichtig. Das bedeutet, die Frage, ob das primär Vorgesetzte oder Menschen in Führungspositionen sind. Dadurch ist es natürlich noch leichter, solche Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Aber es passiert leider Gottes durch verschiedenste Menschen.
Jetzt hast du gerade gesagt, die Zahl ist steigend. Und es ist euer Nummer 1 Case ist sexuelle Belästigung oder sexuelle Übergriffe. Ich glaube, das muss man irgendwie eh zusammendenken, weil das ist oft nicht so klar zu trennen. Was meinst du denn damit, wenn du sagst, die Zahl ist steigend? Von wie viel reden wir denn da?
Naja, wir legen alle 2 Jahre einen Bericht an den Nationalrat, wo wir über den Stand der Entwicklung der Gleichbehandlung sprechen. Das wird dann in einem Ausschuss auch diskutiert. Und in unserem letzten Bericht, der war im Zeitraum 2022 und 2023, hatten wir insgesamt im Vergleich zum Vorbericht einen Anstieg von 30%. Das sind natürlich nicht ausschließlich sexuelle Belästigungen, aber wir können schon sagen, dass jede 5. Anfrage, die zu uns kommt, in der Arbeitswelt sexuelle Belästigung betrifft und dass 42% unserer Anfragen das Geschlecht betreffen.
Julia, wie du dann weggegangen bist von diesem letzten Arbeitsplatz und da hergekommen bist, also was hast du dir denn erwartet, was da passiert? Also eine gewisse Art von Gerechtigkeitswunsch oder was hast du gedacht, was die Susanne für dich leisten kann?
Also zuerst habe ich gar nicht gewusst, was mich halt irgendwie erwartet. Das ist dann alles in den Gesprächen rauskommen, was die Gleichbehandlungsanwaltschaft tun kann. Was sie jetzt mittlerweile aber sagen kann, ist, dass es mir leichter fällt und ich mittlerweile nicht mehr so ein schlechtes Gefühl dabei habe, weil die Susanne mir und das ganze Team der Gleichbehandlungsanwaltschaft mir dabei sehr geholfen hat. Und ja, also ich habe einfach ein besseres Gefühl mittlerweile wieder. Mhm. Vor allem an mir gegenüber.
Ja. Aber kannst du das vielleicht ein bisschen beschreiben, wie es dir gegenüber gegangen hast? Was gesagt hast, du hattest ein schlechtes Gefühl?
Ja, wenn einem das passiert, denkt man dann sehr oft drüber, ist das wirklich passiert? Rede ich mir das ein? Bilde ich mir das ein? Bin ich jetzt falsch? Habe ich was falsch gemacht? Und man sucht sehr oft die Fehler einfach bei sich und man zweifelt dann so an sich. Man glaubt halt dann, oder es gibt einen Punkt, es hat bei mir einen Punkt gegeben, wo ich wirklich geglaubt habe, hey, ich bin jetzt, und es glaubt mir keiner irgendwas. Und da hat mir die Susanne wirklich sehr gut geholfen, auch dabei zu verstehen, dass das wirklich passiert ist und was es bedeutet, was passiert ist. Und deswegen ist es jetzt halt einfach leichter für mich. Mhm. Ja.
Jetzt hast du gesagt, du warst ja auch noch sehr jung, also bist jetzt auch nicht alt, muss man sagen, aber jünger als heute. Und in einer Zeit, wo man sich ja auch noch ausformt, also wo man noch nicht ganz fertig ist, weder also geistig noch in der Stärke. Was hast du denn bemerkt an dir selber? Du hast gesagt, dass du hinterfragst dich dann auch und suchst den Fehler bei dir. Wie hast du denn über dich so gedacht in dieser Zeit?
Also war eigentlich ein sehr schwieriges Verhältnis, das ich dann gehabt habe zu mir in der Zeit, weil man sehr viele Dinge, die nicht normal sind, dann irgendwann als normal ansieht und sagt, okay, das ist eh normal, wenn das passiert, oder das ist eh normal, wenn man sich so fühlt, und so Kleinigkeiten, wenn dann nochmal wer nett war zu mir, wurscht, ob das jetzt freundschaftliche Beziehungen oder Liebesbeziehungen waren, so wenn man jemand halt, keine Ahnung, in der Früh Guten Morgen Nachricht geschrieben hat, dann war das für mich so, boah, das ist so nett und das ist so was Einzigartiges, dabei ist sowas einfach ein ganz normales Verhalten. Und das war sie mittlerweile, und das habe ich aber früher nicht gewusst, weil ich viele Dinge als normal angesehen habe, vor allem sexualisierte Gewalt als normal angesehen habe, auch in Beziehungen, die aber nicht normal sind.
Und da haben da die Gespräche da genützt und wahrscheinlich auch, dass du dich halt auch darüber hast austauschen können. Was ich ganz interessant finde und was vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen ganz spannend ist, oft ist es ganz schwer zu beweisen, was da passiert ist. Und es gibt dieses He said, she said Momentum, und dann stehen Frauen oft ganz alleine da, weil ihnen nicht geglaubt wird und weil man es eben nicht beweisen kann. Susanne, vielleicht an dich die Frage, was ist denn wichtig, wenn man dieses Gefühl hat, wie die Julia erzählt hat, also ich habe ein ungutes, ein schlechtes Gefühl und ich weiß nicht genau, ob das normal ist. Was wär denn gut dann zu tun, einmal für den Fall, dass man sich nicht getäuscht hat, dass es ein richtiges Gefühl war, das komisch zu finden und übergriffig zu finden. Aber wie bereitet man sich denn am besten vor?
Ich würde ganz gern vorab noch sagen, wie die sexuelle Belästigung wirklich gut erkennbar ist. Und zwar ist sie einfach ganz wichtig abzugrenzen von einer Beziehung oder einem Verhalten, das für beide Seiten in Ordnung ist. Solange das so ist, können wir nicht von sexueller Belästigung sprechen. Aber sobald uns durch eine andere Person ein Verhalten widerfährt, wo wir uns unwohl fühlen und wo wir das Gefühl haben, aber so möchte ich das eigentlich nicht haben, und das ist mir entweder zu viel oder es ist einfach für mich auch in dem Kontext, in der Beziehung, in der ich zu der Person bin, nicht passend, lohnt sich's, genauer hinzuschauen und zunächst einmal sich zu überlegen, was ist da passiert, wie fühle ich mich dabei, ist es mir unangenehm? Solange es mir angenehm ist, kann es keine sexuelle Belästigung sein, aber in dem Moment, wo es mir unangenehm wird und das in irgendeiner Art und Weise mit der sexuellen Sphäre in Verbindung zu bringen ist, und das kann jetzt auch schon bei anzüglichen Blicken beginnen, wo ich mich einfach nicht mehr wohlfühle in Gegenwart einer anderen Person, kann man beginnen, von sexueller Belästigung zu sprechen. Und dann ist es einfach ganz wichtig, einmal einen Schritt zurückzugehen und sich zu überlegen, okay, das passiert jetzt gerade, ich habe das Recht zu sagen, dass ich das nicht angenehm finde. Das raten wir natürlich unseren Klientinnen. Das ist aber für sehr viele Menschen in der Situation nicht möglich, weil es eben erstens Machtverhältnisse gibt, zweitens auch persönliche Unterschiede. Und deshalb sagen wir ganz, ganz klar, es ist ganz wichtig, das zu notieren, auch aufzuschreiben, was ist passiert, wie oft passiert das, ein bisschen zu reflektieren, ob es das erste Mal war oder ob schon öfter passiert ist. Weil was wir schon bemerken und was die Julia auch schon beschrieben hat, ist, die meisten Betroffenen kommen nicht beim ersten Übergriff, sondern das muss ein paar Mal passieren und irgendwann ist das Maß dann voll und es ist nicht mehr aushaltbar und dann erst, wenn die Betroffenen einfach wissen, dass es uns gibt, kommen die zu uns. Das heißt, einfach wirklich genau zu dokumentieren, ob auch jemand dabei war in dieser Situation und einfach genau aufzuschreiben, wann das passiert ist, wo das passiert ist und was im Umfeld noch sonst noch passiert ist, wäre einfach ganz wichtig.
Hast du das in der Situation wahrscheinlich noch gar nicht gewusst, dass das wichtig wäre, das zu dokumentieren? Oder hast du das eh gemacht?
Nein, ich habe es in der Situation oder in diesen Situationen nicht gewusst, dass das wichtig ist. Und erst als ich eben zur Gleichbehandlungsanwaltschaft gekommen bin, haben wir das dann einfach, oder eben nicht als ich hergekommen bin, weil es gab ja telefonisch schon mal ein Vorgespräch. Und da wurde ich darum gebeten, quasi so ein Gedankenprotokoll mal anzufertigen, wann ist was passiert und wo und in welchem Kontext und wie oft. Und dann haben wir eben bei den Gesprächen das alles aufgearbeitet und halt ergänzt oder Dinge weggestrichen. Aber in diesen Situationen habe ich das nicht gemacht, weil man einfach auch nicht dran denkt. Und auch nicht daran denkt, dass das wichtig sein könnte, das zu dokumentieren.
Mhm. Ja, und weil man vielleicht auch überfordert ist von der Situation, also so diesen Schritt zurück, was die Susanne jetzt gerade beschrieben hat, das ist ja vielleicht oft gar nicht so leicht, den zu gehen, weil man eben in der Situation gerade steckt.
Genau, also das ist in der Situation wirklich nicht leicht, das zu machen. Und das ist erst dann leichter geworden, als ich eben bei der Susanne war und das teilweise auch mit der Susanne halt wirklich aufgearbeitet habe, mit diesem Gedankenprotokoll, mit dem ich halt schon gekommen bin. Es war dann leichter für mich.
Jetzt hast du den Job ja eigentlich gern gemacht, also diesen technischen Job und warst anscheinend ja auch sehr gut darin. Und hast jetzt aber trotzdem diese Branche eigentlich verlassen, weil sich diese Situationen quasi immer wieder ergeben haben oder weil das in der Branche vielleicht auch dann doch sehr gelebt wurde. Aber ist es nicht auch, also hat es dir leid getan um die Arbeit, also in diesem Bereich nicht mehr arbeiten zu können, weil es eben so übergriffig ist?
Also nicht nur um die Arbeit, es gab schon Kollegen und Kolleginnen dort, also jetzt in den unterschiedlichen Unternehmen, es war nicht nur in einem Unternehmen, sondern es waren unterschiedliche Unternehmen und es waren ja Kolleginnen und Kollegen dort, die ich auch voll gern gehabt habe, wo ich aber weiß, okay, und das ist ganz wichtig, wenn sich eine freundschaftliche Beziehung aus dem entwickelt, kann man das auch außerhalb des Unternehmens führen, diese freundschaftliche Beziehung. Das weiß man in dem Moment aber nicht. Und man hält halt dann irgendwie so an sehr vielen Dingen fest und versucht halt doch irgendwie darüber zu stehen und zu schauen, okay, aber dann habe ich halt die Leute nicht mehr um mich. Ja, aber das schon, man hat sie im Arbeitskontext nicht mehr um sich, aber wenn sich eine freundschaftliche Beziehung entwickelt, dann hat man die Personen ja im privaten Leben trotzdem noch um sich. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil man dann oft leichter wegkommt von gewissen Dingen. Und den Job, ja, also ich vermisse den Job schon sehr, weil ich mache handwerklich sehr gerne Dinge. Auch jetzt bei mir in der Wohnung mache ich sehr vieles alleine. Also alles, wo ich halt die Größe dazu habe. es geht mir schon sehr ab. Und was ich halt schon auch dazu sagen muss, es ist auch und war eine finanzielle Umstellung, weil ich schon nicht schlecht verdient habe in diesen technischen Berufen. Und das ist halt was, was auch noch dazu kommt, was sehr viele Frauen, glaube ich, halt in dem Beruf hält oder in dieser Firma hält, ist diese finanzielle Abhängigkeit von dem Beruf einfach oder einfach, wie finanziert man dann sein Leben? Weil es jeder weiß, es wird alles teurer und Wohnen ist jetzt auch nicht mehr so günstig und man muss halt einfach trotzdem sein Leben finanzieren. Und das ist halt schon was, wo ich sagen muss, wo man als Frau schon sehr drunter leidet dann eben, wenn diese Dinge passieren oder wenn man einfach sexuelle Übergriffe erfährt, dass man dann den Job wechselt und dann vielleicht nicht mehr so viel verdient und dann halt sein Leben trotzdem meistern muss.
Mhm. Es ist quasi eine doppelte Bestrafung, genau. wenn man so möchte. Sag, Julia, ist es eigentlich zu irgendeiner Art von Aussprache jemals gekommen mit einem Vorgesetzten oder mit überhaupt dem Chef oder der Chefin von einer dieser Firmen? Ist das irgendwann einmal adressiert worden?
Nein, natürlich nicht, weil von allen Unternehmen oder was man von den Unternehmen halt sagen kann, sind diese Dinge ja nicht passiert. Also das ist ja nicht passiert. Wird halt von allen Unternehmen so hingestellt, dass das halt nicht passiert ist. Also es ist dann nie zu einer Aussprache gekommen.
Mhm.
Ja.
Und Susanne, was hat eigentlich die Gleichbehandlungsanwaltschaft dann da überhaupt für Möglichkeiten? Wie geht man damit um, mit diesen immer steigenden Fällen an sexuellen Übergriffen?
Ja, also das Erste, was mal ganz wichtig ist und das ich auch noch betonen mag, ist, was die Julia jetzt erzählt hat. Unsere erste Aufgabe ist einmal, unseren Klientinnen das Gefühl zu geben, dass wir ihnen das glauben, was ihnen passiert ist. Und dass wir ihnen einmal vermitteln, dass solche Verhaltensweisen nicht in Ordnung sind. Und vor allem, dass unser österreichisches Recht das auch verbietet. Wir sind im Gleichbehandlungsgesetz in Bezug auf diese sexuellen Belästigungen. Das ist im Zivilrecht angesiedelt. Und wir haben die Möglichkeit, mit den Klientinnen und den Klienten ganz genau abzusprechen, was ist das konkrete Anliegen. Und das konkrete Anliegen ist so unterschiedlich, wie wir da sitzen. Das heißt, jede Person, die zu uns kommt, wenn wir das besprechen, mit einem anderen Wunsch, wie wir helfen könnten. Das geht von, ich wollte einfach nur mal irgendjemandem erzählen, was mir passiert ist und für mich ein bisschen klar kriegen, ob ich da jetzt überempfindlich bin oder ob das wirklich nicht mehr passend ist, was da passiert ist. Das geht manchmal in manchen Fällen sehr tief, weil bei massiven Übergriffen sehr häufig Frauen mich fragen, ob sie sich das hätten noch gefallen lassen müssen. Das macht mich nach 25 Jahren nach wie vor dann sehr betroffen, weil ich mir denke, oh mein Gott, das ist da davor schon alles passiert. Wir können die potenziell belästigenden Personen anschreiben. Die Arbeitgeberinnen haben grundsätzlich, wenn sie von sexuellen Belästigungen erfahren, die ihren Mitarbeiterinnen passieren, die Verpflichtung, Abhilfe zu schaffen. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo die oder der Vorgesetzte das weiß, müssen Maßnahmen ergriffen werden, dass das ab sofort nicht mehr passieren darf. Auch die Arbeitgeberinnen wären schadenersatzpflichtig, wenn sie das nicht machen. Das heißt, es ist ein ganz wichtiger Aspekt der Fürsorgepflicht, dass ich meinen MitarbeiterInnen, die sexuelle Übergriffe erleben, beistehen muss und einfach schauen muss, dass das nicht mehr passiert. Aber natürlich haben wir auch die Möglichkeit, die potenziell belästigenden Kolleginnen, Lieferantinnen, Kundinnen, also alle Personen, die sogenannte Dritte im Arbeitsverhältnis sind, anzuschreiben und sie einmal mit der Situation zu konfrontieren. Und wir bitten dann um eine Stellungnahme und fragen auch in den meisten Fällen gleich an, wenn das gewünscht ist, ob es eine Möglichkeit gibt, sich außergerichtlich zu einigen.
Und war das in dem Fall gewünscht? Wolltest du das, dass deine Arbeitgeber angeschrieben werden und damit konfrontiert werden?
Ja, und das war mir auch sehr wichtig, weil es bis jetzt halt einfach in vielen Unternehmen so war, dass nie wirklich was passiert ist oder mir halt nie wirklich geholfen worden ist in diesen Situationen. Ja.
Und wie ging es dann weiter? Also was haben die dir geantwortet?
Auch die Antworten sind so verschieden, wie die Menschen sind. Es passiert immer wieder, dass die Arbeitgeberinnen mit uns Kontakt aufnehmen und uns danach fragen, was eine gute Variante wäre, also wie man weiter gut vorgehen könnte. Wir haben die Möglichkeit, auch über Beträge zu verhandeln. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dann, wenn das von beiden Seiten gewünscht ist, einfach darüber zu sprechen, in welcher Form ein finanzieller Ausgleich erfolgen kann. Es gibt aber auch wirklich viele Klientinnen, die sagen, mir ist im Grunde eigentlich eine ernst gemeinte Entschuldigung auch sehr wichtig. Mir geht's gar nicht so um das Geld. Es ist einfach komplett unterschiedlich. Und es gibt auch natürlich Beratungsverfahren, die einfach so enden, dass die betroffene Person sagt, mir hat das jetzt schon so gut geholfen, dass ich bei Ihnen war und dass wir ein paar Mal drüber gesprochen haben. Ich würde das jetzt einfach ganz gerne in der Vergangenheit lassen und hinter mir lassen und einfach in die Zukunft schauen. Und das ist natürlich einfach dann für uns auch irgendwie sehr schön, wenn Menschen in ihrem Leben weitergehen können, ohne die Belastung.
Ja. Das ist ja so ein bisschen ein therapeutischer Ansatz.
Natürlich schwingt das immer mit, wenn man mit Menschen zu tun hat und mit Menschen arbeitet. Und wir sind natürlich primär eine Stelle, eine Beratungsstelle und eine Ombudsstelle, die rechtliche Beratung anbietet. Aber es ist nicht immer in jedem Fall der Rechtsweg gewünscht. Und es ist auch nicht immer der Rechtsweg der richtige Weg. Und in vielen Fällen ist es auch so, dass man versucht, in anderer Hinsicht die Menschen zu stärken und ein bisschen zu empowern. Und das gelingt auch in den allermeisten Fällen.
Julia, du hast gesagt, die Arbeitgeber von den Firmen haben eigentlich gesagt, da ist ja nichts passiert. Hat sich das dann geändert, wie die Susanne mit denen Kontakt aufgenommen hat? Also wie ist denn das ausgegangen?
Vielleicht darf ich einspringen. wir haben natürlich die belästigenden Personen angeschrieben und auch die Arbeitgeberinnen in den Fällen, wo die Frist für die gerichtliche Geltendmachung noch nicht abgelaufen war. Das sind bei sexuellen Belästigungen 3 Jahre ab dem Übergriff. Sehr häufig ist es so, dass, wie die Julia schon beschrieben hat, zuerst einmal der Widerstand kommt und irgendwie eher Ungläubigkeit, dass solche Sachen im eigenen Unternehmen passieren. Das heißt, es gibt schon blinde Flecken. Das passiert auch in Unternehmen, die sich schon sehr dieser Thematik annehmen. Es ist nicht immer so, dass es eine Einsicht gibt. Sehr oft ist auch das Bemühen, einfach nur da diesen Prozess zu beenden, damit die unangenehme Thematik wieder vom Tisch ist. Es hat unterschiedliche Ausgänge gegeben. Was ich aber schon glaube ist und was wir auch machen, und das geht auch ohne namentliche Nennung von KlientInnen, ist Informationsschreiben zu verfassen und einfach einmal die rechtliche Situation darzustellen in bestimmten Situationen und einfach darauf hinzuweisen, das in Zukunft zu beachten. Und ich bin davon überzeugt, dass auch wenn man jetzt im ersten Moment dann Widerstand äußert oder in die Thematik noch nicht so reingehen kann, dass es dann schon sehr häufig so ist, dass man dass es einen Lerneffekt in Unternehmen gibt. Und das, was wir wunderschön finden, was uns aber zunehmend an unsere personellen Ressourcen und Grenzen bringt, ist, dass sehr, sehr viele Unternehmen im Anschluss an ein Beratungsverfahren uns dann auch bitten, dass wir Informationsvorträge halten. Das machen wir total gern. Mittlerweile sind wir übergegangen dazu, das nur mehr für die Führungskräfte-Ebene anzubieten, weil wir die Ressourcen nicht haben. Und in dem Zusammenhang würde ich einfach auch ganz gerne auf unser E-Learning-Tool hinweisen, weil das eine tolle Möglichkeit ist, in einer halben bis dreiviertel Stunde die Basisinformationen zum Gleichbehandlungsgesetz zu erarbeiten, eigenständig und ohne irgendjemand anderen, und einmal grundsätzlich weiß, welche Rechte wir alle haben, aber auch welche Pflichten im Arbeitsleben.
Aber also es hat jetzt, habe ich es trotzdem noch nicht ganz verstanden oder nicht gehört, oder du hast es nicht gesagt. Gab es denn jetzt irgendwelche Konsequenzen für die Arbeitgeber, für die ehemaligen Arbeitgeber von der Julia?
Wir haben ja die Möglichkeit, auch vor die Gleichbehandlungskommission zu gehen, wenn das gewünscht ist. Konsequenzen von unserer Seite kann es nicht geben, weil wir nur eine Ombudsstelle sind. Wir sind keine entscheidende Stelle. Ich kann mich an die einzelnen Verfahren nicht mehr so genau erinnern, aber was ich schon glaube, ist, dass in einem Verfahren auch eine Schadenersatzzahlung geleistet worden ist.
Also dann war es zumindest so, dass doch jemand anerkennen musste, aha, da ist doch was passiert und nicht alles war quasi Interpretationssache. Und wie ist da dann gegangen? Also ist es dann auch sowas wie ein bisschen ein Sieg?
Ich glaube, Sieg, weiß ich nicht, ob jetzt das richtige Wort ist, man fühlt sich dann einfach wieder gut. Man fühlt sich dann, also das als Sieg, weil ich habe das ja nie als Kampf gegen die Unternehmen gesehen, sondern einfach sehr viel als, okay, man muss einmal ein bisschen Bewusstsein auch schaffen, wo fängt sexuelle Belästigung an, wie weit geht das und wann wenden sich Opfer an die Gleichbehandlungsanwaltschaft. Und ich glaube, es geht sehr viel auch darum, oder ist mir ja auch sehr viel darum gegangen, einmal ein Bewusstsein auch zu schaffen. Und das war dann in dem Fall halt schon ein sehr feines Gefühl, weil ich dann gemerkt habe, ich meine, ich weiß halt nicht, ob das dann so einsichtig war vom Unternehmen oder ob sie dann gesagt haben, okay, wir machen das jetzt einfach. Aber es war für mich ein feines Gefühl, weil es mir schon, weil ich das Gefühl hatte, ich habe ein bisschen Bewusstsein geschafft dafür, was sexuelle Belästigung ist oder wo sexuelle Belästigung anfängt oder was es bedeutet und was es für Opfer bedeutet.
Und hat dieser Ausgang von diesen Fällen, also sind ja nicht alle so ausgegangen, aber eines zumindest, hat das auch was mit dir gemacht, jetzt abseits vom Bewusstsein, weil ich denke mir, dass man ja eben jede dritte Frau erfährt sexuelle Belästigung, glaube ich, jede dritte oder jeder fünfte, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber jedenfalls viele. Und da fühlt man sich ja natürlich trotzdem irgendwie verwundet. Und diese Wunde, die trägt man ja dann mit sich herum, auch wenn man, keine Ahnung, eine Beziehung hat oder so, dann ist ja das trotzdem irgendwie nicht ganz, eben nicht ganz heil. Und vielleicht kannst du das noch irgendwie erzählen, wie es dir eben direkt nach diesen Vorfällen gegangen ist und dann vielleicht versus, wie es immer sowas wie ein Eingeständnis gegeben hat von einer dieser Firmen.
Also ich muss sagen, dass ich sehr viel in der Therapie aufarbeiten habe müssen von dem allem. Vor allem es ist so, dass es, auch wenn man durch die Gleichbehandlungsanwaltschaften, durch die Susanne und ihr Team sehr bestärkt wird, es ist trotzdem einfach immer ein harter Weg, weil es ist dann so, das ist ja jetzt nichts, was von einem Tag auf den anderen dann passiert, sondern das zieht sich ja über Jahre dann hin. Das ist jetzt nichts, dass man, okay, heute mache ich den Termin bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft, dann wird das alles eingeleitet und je nachdem, wie weit das dann geht, das passiert ja nicht von heute auf morgen, sondern und das ist dann immer wieder so, okay, jetzt hat man das dann gut irgendwie verarbeitet und dann kommt das nächste, weil dann kommt halt das nächste Schreiben und dann muss halt wieder reagiert werden oder auch nicht reagiert werden. Das ist jetzt immer wieder ein bisschen so ein Schlag, den man hat. Und ich habe sehr viel in der Therapie einfach aufarbeiten müssen, weil es halt immer wieder sehr anstrengend war dann. Obwohl ich eben sehr gut unterstützt wurde und ist es ja trotzdem das, was mit dem ich dann daheim halt arbeiten muss. Und es ist einfach ein Prozess, es ist jetzt nichts, wo man sagt, das ist jetzt sofort dann vorbei, wenn man quasi dann, wenn das gut ausgeht, dieses Verfahren oder dieser Prozess, ist es jetzt nichts, was dann sofort vom Kopf fällt oder so. Also das ist es nicht. Man trägt es ja trotzdem mit sich, man lernt dann halt, oder in meinem Fall durch viel Therapie, damit umzugehen und man lernt so quasi gewisse Skills. Also ich habe teilweise, wenn ich nur bei der Firma vorbeigegangen bin und das ist halt ein Spazierweg von mir, ist mir ganz heiß geworden. Also ich habe bei der Firma nicht mehr vorbeigehen können, eine Zeit lang. Und es ist jetzt nichts, was halt einfach von einem Tag auf den anderen dann auch gleich weg ist, das Gefühl. Es braucht sehr viel Arbeit und es ist ein harter Weg. Ja.
Ja, danke, Julia. Susanne, vielleicht kannst du noch ein bisschen noch allgemeiner zur Gleichbehandlungsanwaltschaft sagen. Also du hast schon gesagt, sexuelle Belästigung ist das Nummer eins Thema mit steigenden Zahlen, leider Gottes, 30%. Aber ihr habt ja andere Themen auch noch, die bei euch sozusagen aufschlagen. Wo stehen wir denn in puncto Gleichbehandlung, gleichbehandelte Gesellschaft?
Also möchte nur gerne noch ein bisschen ergänzen, die 30% betreffen alle Anfragen, nicht nur die sexuellen Belästigungen. Vielleicht als Vorinformation, die Gleichbehandlungsanwaltschaft gibt es ja schon sehr lange, seit 1991, und ist wirklich geschaffen worden, um für Betroffene die Möglichkeit zu bieten, auch niederschwellig Zugang zum Recht zu bekommen und einfach zu den eigenen Möglichkeiten, sich bei Diskriminierungen zu wehren. Das, was in Österreich an Diskriminierungsgründen geschützt ist, sind das Geschlecht, wo ja mal die sexuelle Belästigung drunter fällt, Alter, Religion, Weltanschauung, ethnische Zugehörigkeit und sexuelle Orientierung. Und in all diesen, also aufgrund all dieser Gründe, Diskriminierungsgründe, kommen Menschen zu uns in die Beratung. Und es gibt natürlich das Diskriminierungsverbot in der Arbeitswelt, aber auch in sonstigen Lebensbereichen. Und das ist ganz wichtig. Es gibt auch einen Diskriminierungsschutz, wenn ich aufgrund des Geschlechts oder der ethnischen Zugehörigkeit beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen diskriminiert werde. Und auch da gibt's immer wieder Vorfälle, die sehr betroffen machen. Wenn man zum Beispiel in einem Geschäft abgewertet wird oder auch bei anderen Dienstleistungen sexuelle Belästigungen erlebt, das gibt's ja leider auch. Und wo stehen wir im Punkt der Gleichbehandlung oder Gleichstellung in Österreich? Ich glaube, dass die Thematik in den letzten 2 Jahrzehnten, seitdem ich es schon mache, einfach an gesellschaftlicher Bedeutung gewonnen hat. Die Menschen wissen, dass gewisse Dinge nicht gewünscht sind von der Rechtsordnung. Aber es gibt halt immer wieder so Phasen, wo wir bemerken, dass wieder mehr an Diskriminierungen passieren. Dann gibt es wieder Phasen, wo das ein bisschen zurückgeht. Die Ursachen können wir nicht sagen, weil wir da einfach keine repräsentativen Studien vorweisen können. Ich glaube, wir haben nach wie vor sehr viel zu tun, weil letztendlich Diskriminierungen Menschen daran hindern, ihr Potenzial zu entfalten, primär in der Arbeitswelt. Es einen Schaden bringt, nicht nur für die Menschen, denen das passiert, sondern auch für die Unternehmen. Und es einfach ganz wichtig ist, dass Menschen, wenn sie in einem bestimmten Bereich miteinander zu tun haben und in dem Fall eben arbeiten, miteinander respektvoll und wertschätzend umgehen, um eben das dort machen zu können, wofür man am Arbeitsplatz ist, nämlich primär um eine Arbeitsleistung zu erbringen und nicht um vielleicht Übergriffe abzuwehren oder zu versuchen, irgendwie den Arbeitstag zu überstehen und am Vorabend schon wieder Bauchweh zu haben, wenn man ja zum Arbeitsplatz gehen muss. Und das ist leider sehr häufig der Fall.
Das ist jetzt noch ein Punkt, den ich gerne an die Julia noch mal rüberspielen würde, nämlich wie viel Kraft braucht es, um dann so eine Arbeit weiterhin zu machen, bis zu dem Punkt kommt, wo man es eben nicht mehr kann, was die Susanne jetzt gerade irgendwie aufgezählt hat, wie viele Ressourcen man investieren muss, um dorthin zu gehen, welche Gedanken macht man sich, was muss man, wo muss man ausweichen, wie muss man sich das vorstellen?
Es braucht sehr viel Kraft und wie die Susanne gesagt hat, man hat sehr viel Bauchweh, ganz viel Tränen und es ist alles sehr ressourcenzehrend, zudem, dass man halt seinen normalen Alltag ja meistern muss, kommt es halt dann dazu. Also es ist, und in den Unternehmen war es so, je nachdem wie die Auslastung einfach war, hat man mal mehr und mal weniger zu tun gehabt. Und wenn halt mehr zu tun war, na, dann bist du halt mal ein bisschen müder oder ein bisschen fertiger oder man ist ja nicht jeden Tag gleich drauf, man hat alltägliche Dinge, die man meistert oder meistern muss irgendwie, weil jeder so sein Backerl zum Tragen hat und dann kommt es halt noch dazu. Und es ist sehr anstrengend und es braucht sehr viel Energie. Ich weiß ja, dass ich sehr viel geschlafen habe in der Zeit, also ich habe jede freie Minute damit verbracht, einfach zu Hause zu sein und zu schlafen. Und das war es dann auch irgendwie. Und ich bin sonst gern draußen, also ich unternehme gern was mit Freundinnen. Ich gehe gern Radfahren und ich habe diese Dinge einfach nicht mehr machen können, weil ich keine Energie mehr gehabt habe, weil ich emotional einfach so ausgelaugt war, weil ich mich jeden Tag damit, also jeden Arbeitstag damit beschäftigen musste, halt in der Früh. Wie wird der Tag jetzt wieder werden? Wird jetzt wieder irgendwas passieren? Was mache ich, wenn was passiert? Wie fühle ich mich, wenn was passiert? Also man geht einfach mit einem Angstgefühl oder mit einem unguten Gefühl halt einfach schon in die Arbeit und es macht einfach keinen Spaß dann mehr. Also irgendwann macht es einfach keinen Spaß mehr. Obwohl das vor allem also technische Berufe oder im technischen Bereich ein Job war, den ich wirklich gern ausgeübt habe, aber es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und es war super anstrengend.
Ja, na, das ist gut nachvollziehbar und ohne zu verraten, was du jetzt machst, aber du machst was anderes, ist auch der ganze Job jetzt, also bist du jetzt gestärkt auch durch diese Erfahrung und bist du jetzt quasi, kannst du jetzt gut sein in dieser neuen, anderen Arbeit oder trägst du da noch was mit?
Also dadurch, dass es halt eine ganz andere Sparte ist, kann ich sehr gut sein in der Arbeit. Aber es hat sehr viel abverlangt, vor allem auch aus diesem Überlebensmodus rauszukommen, den man ja dann irgendwie hat, weil man versucht dann halt so zu überleben die ganze Zeit. Und das war am Anfang, also ich bin jetzt glaube ich 2 Jahre oder sonst 2,5 Jahre schon in dem Unternehmen. Es war für mich am Anfang sehr, weil es einfach ständig so auf der Hut ab ist. Also du bist ständig so nur am Überleben und auf der Hut, oh Gott, kann jetzt wieder was passieren oder was aber nie war jetzt in dem Unternehmen und was halt einfach auch durch die Susanne oder durchs Team der Gleichbehandlungsanwaltschaft, wo ich sehr gestärkt wurde, einfach auch und auch bewusster geworden bin auf das, was ist jetzt okay und was ist nicht okay.
Und das kannst du jetzt klar erkennen.
Genau. Und ich weiß halt einfach jetzt klarer, was sie machen kann, wann halt was passiert. Also das hat mir sehr viel und einfach auch sehr viel Selbstbewusstsein gegeben, muss ich schon sagen. Es hat aber gebraucht. Es hat, ja, 2,5 Jahre, also halt schon, nicht 2,5 Jahre, das ist ein Blödsinn, 2,5 Jahre bin ich im Unternehmen, es hat schon so 1,5 Jahre gebraucht, bis ich einfach dorthin gekommen bin.
Ja, ist noch viel zu tun in Sachen Gleichstellung und Gleichbehandlung. Nichtsdestotrotz ist es schön, dass wir Institutionen haben und Anlaufstellen haben. Susanne, vielleicht magst du auch noch irgendwie erklären, wie kommt man denn zu euch? Gibt es das jetzt ja nicht nur in der Steiermark, das gibt es wahrscheinlich in jedem Bundesland, oder? Da gibt es also alles, was online klickbar ist, gebe ich natürlich in die Shownotes, aber wie kommt man denn am besten zu euch? Und vor allem, du hast die Gründe der Diskriminierung jetzt schon genannt, also egal ob Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, was war jetzt noch?
Religion, Weltanschauung, sexuelle
Orientierung. Es ist ja super, weil das kann niemand wissen, der uns jetzt zuhört, aber hinter der Susanne ist ein Roll-up, deswegen kann ich das einfach ablesen.
Das erleichtert mir da meine Statements. Also wie kommt man zu euch?
Also zuerst einmal, wie viele Anlaufstellen gibt es in Österreich? Es gibt unsere Zentrale in Wien, zuständig für Wien, Niederösterreich, Burgenland. Es gibt uns in der Steiermark, in Graz für Diskriminierungssituationen, die in der Steiermark passieren. Es gibt ein Büro in Klagenfurt für Kärnten, es gibt eins in Linz für Oberösterreich und in Innsbruck für Tirol, Salzburg, Vorarlberg. Das heißt, wir haben wirklich 5 Büros in ganz Österreich und das ermöglicht den Betroffenen auch relativ nah bei ihrem Wohnort auch zu uns zur Beratung zu kommen, und das ist auch was, worauf wir stolz sind. Also es gibt 5 Büros, wie kann man zu uns kommen? Natürlich auf die herkömmlichen Arten per Telefon, natürlich auch persönlich, aber nach Terminvereinbarung. Das heißt, es muss telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden. Wir bekommen sehr viele Anfragen übers E-Mail herein. Und wir haben auf unserer Website auch die Möglichkeit, dass Betroffene sich bei unserem Melde- und Kontaktformular melden können. Das geht dann bei uns ein im jeweiligen Büro, wo die Zuständigkeit besteht, und wir melden uns dann zeitnah bei den Menschen, wenn sie das möchten. Das heißt, auf das Melde- und Kontaktformular, auf das würde ich wirklich ganz besonders gern hinweisen, und zusätzlich zu der Möglichkeit, die es jetzt ungefähr seit einem Jahr gibt, wir haben auf unserer Website eine digitale Erstberatung. Da kann ich meinen Fall eingeben und werde einmal durchgeleitet, welche Stelle für mich zuständig ist, weil es ja durchaus auch sein kann, dass nicht die Gleichbehandlungsanwaltschaft helfen kann, sondern dass es bessere Stellen gibt, die mit der Thematik noch besser vertraut sind.
Okay, aber es ist jedenfalls mal eine gute Anlaufstelle, auch um wieder Selbstwert zu tanken und sich selbst ein bisschen neu wieder aufzuladen. Das, glaube ich, haben wir jetzt gelernt. Liebe Julia, vielen Dank, dass du deine Geschichte geteilt hast.
Dankeschön.
Und danke auch bei dir, Susanne, für den Überblick und für deine Expertise.
Vielen Dank.
Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank fürs Dabeisein. Wie gesagt, alle Infos gibt es in den Shownotes. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe und Baba.